Hallo und herzlich willkommen zu Burgenland erzählt, dem Geschichte-Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Mein Name ist Michael, ich bin Historiker und darf euch in dieser Serie, passend zum Jubiläumsjahr 2021, unter dem Titel 1921 von der ersten Idee bis zum letzten Grenzstein, die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes nacherzählen. Bevor wir mit der Folge loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Los geht's! Nach der gescheiterten Landnahme des Burgenlandes durch österreichische Beamte der Gendarmerie und Zollwache Ende August 1921 und den anschließenden Zusammenstößen mit den Freischärlern ist die Situation nicht nur für Österreich, sondern auch für Ungarn zunehmend unangenehm geworden. Eine Eskalation der Gewalt bis hin zum Bürgerkrieg haben sich beide Seiten weder leisten können noch leisten wollen. Im September haben sich daher sowohl Österreich als auch Ungarn an Italien gewandt, das in dieser Frage schon zuvor seine Hilfe angeboten hat. Die Hilfe Italiens ist natürlich nicht ohne Hintergedanken angeboten worden. Wenn wir in der Zeit einen kleinen Sprung nach vorne in die 1930er Jahre wagen, lässt sich ziemlich leicht erkennen, dass es Italien geschafft hat, sowohl Österreich als auch Ungarn sehr eng an sich zu binden. Und das ist letztlich auch das Ziel Italiens nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gewesen. Ebenfalls noch im September hat sich der damalige tschechoslowakische Außenminister Eduard Beneš mit einem Vermittlungsangebot an Österreich gewandt. Letztlich hat aber Italien den Zuschlag für die Vermittlung in dieser Frage bekommen. Mit der Einmischung der Tschechoslowakei in dieser Frage hat vor allem Italien ein Problem gehabt, das sich ja schon beim slawischen Korridor vehement gegen den Zuwachs an tschechoslowakischem Einfluss ausgesprochen hat, weil es mit Jugoslawien einen direkten slawischen Gegenspieler an der Adria hatte und durch zu großen Einfluss Prags eine Stärkung des Konkurrenten vor der eigenen Haustür befürchtet hat. Am 2. Oktober hat die Botschafterkonferenz offiziell bestätigt und sich damit einverstanden erklärt, dass Italien zu einer Konferenz mit dem Ziel der Klärung dieser für alle schon recht lästigen Angelegenheit laden soll. Nach den Ereignissen im Spätsommer 1921 hat sich in Österreich der Gedanke ausgebreitet, dass man, wenn man einen Endloskonflikt mit dem Nachbarn vermeiden möchte, Ungarn in der Burgenlandfrage entgegenkommen muss. Getragen worden ist das im Wesentlichen von führenden Politikern der Christlichsozialen wie auch der Sozialdemokraten, allerdings ohne dies an die Öffentlichkeit zu tragen. Mitte September haben sich Ungarn und Österreich bei Italien gesprächsbereit gezeigt. Bei einem informellen Treffen zwischen dem damaligen österreichischen Kanzler und Außenminister Johannes Schober und dem seit Juli 1921 das Amt des italienischen Außenministers bekleidenden Pietro Tomasi della Torretta hat Schober dieses Anliegen noch einmal bekräftigt. Im Kern ist es schon damals um Ödenburg bzw. Sopron gegangen. Der ungarische Vorschlag, der an Torretta in Vorgesprächen übermittelt worden ist, hat vorgesehen, dass die Angliederung des Burgenlandes an Österreich von Seiten Ungarns reibungslos funktionieren sollte, wenn Sopron bei Ungarn bleibt. Der Vorschlag Österreichs hat im Wesentlichen auf das Gleiche abgezielt, wollte allerdings in der Angelegenheit Soprons die Einwohner entscheiden lassen. Nachdem die Großmächte damit einverstanden waren, hat Torretta die Vertreter Österreichs und Ungarns für den 11. Oktober nach Venedig geladen. Wenn man bedenkt, wie wichtig diese Angelegenheit für Österreich und auch für Ungarn war, mutet es eigenartig an, dass die Zahl der Akteure, die in den Verhandlungen im Venediger Palazzo Corna eingebunden waren, ziemlich klein war. Auf österreichischer Seite ist der Kanzler und Außenminister Johannes Schober in Begleitung dreier Diplomaten gestanden und auf ungarischer Seite waren es der Ministerpräsident Graf István Bethlen und der Außenminister Graf Miklós Bonfi, ihrerseits von zwei Diplomaten begleitet. Zentrale Vermittlerfigur ist der italienische Außenminister Torretta gewesen. Ebenfalls anwesend waren noch ein italienischer Diplomat und der Vorsitzende der Interalliierten Generalskommission in Schopron. Dieser kleine Kreis an Verhandlern ist dadurch zu erklären, weil alle Seiten daran interessiert waren, dass die Verhandlungen streng vertraulich geführt werden und nichts an die Öffentlichkeit gerät. Ob der Brisanz des Themas ist das auch leicht nachvollziehbar, weil das öffentliche Eingeständnis, auf Schopron verzichtet zu haben, politischem Selbstmord gleichgekommen wäre. Auf der anderen Seite wollte Ungarn auch nicht riskieren, Schopron durch eine Volksabstimmung zu verlieren. Noch am ersten Tag der Verhandlungen hat sich gezeigt, dass der Zankapfel in dieser Frage Schopron sein würde. Zwar hat sich Österreich in den Vorgesprächen willig gezeigt, Schopron nach einem Volksentscheid an Ungarn abzutreten. In den Verhandlungen hat Schober allerdings, und zwar entgegen der vorab getroffenen Abmachung, auf einen Volksentscheid erst nach der Angliederung des Burgenlandes bestanden. Ungarn wiederum hat Schopron ohne Volksabstimmung behalten wollen. Auf beiden Seiten hat es in dieser Hinsicht großen innenpolitischen Druck gegeben. Man hat sich schließlich auf einen Kompromiss geeinigt, dass Schopron nicht an Österreich zu übergeben sei, ehe nicht eine Volksabstimmung abgehalten worden ist. Für alle Beteiligten ist damit offensichtlich geworden, dass Österreich auf Schopron verzichtet hat, da auch klar war, wie diese Volksabstimmung ausgehen würde. Klar ist es deswegen gewesen, weil derjenige, der die Kontrolle über die Stadt zeitgleich auch die Kontrolle über die Vorbereitungen zur Wahl hat. Nachdem Österreich erst in der letzten Woche vor der Volksabstimmung Wahlwerbung machen durfte, Ungarn dagegen wochenlang nach Belieben schalten und walten konnte, hat es überhaupt keinen Zweifel daran gegeben, wie der geplante Plebiszit ausgehen würde. Dennoch musste die Volksabstimmung abgehalten werden, als ein gesichtswahrender Kompromiss für beide Seiten. Ungarn konnte Schopron als Civitas Fidelissima, also als treueste Stadt, auszeichnen und sagen, dass sich hier der ungarische Volkswille manifestiert hat. Österreich wiederum hat sich damit die friktionslose Angliederung des Burgenlandes erkauft, ohne öffentlich bekennen zu müssen, man hätte Schopron verschenkt. Man muss aber auch deutlich sagen, dass in Venedig, wenn man es unmissverständlich ausdrücken möchte, der Frieden im Osten Österreichs bzw. im Westen Ungarns ausverhandelt worden ist. Neben den Modalitäten der Volksabstimmung ist auch über die Räumung des Burgenlands bzw. dessen Übergabe an Österreich verhandelt worden. Unterzeichnet worden ist das Protokoll von Venedig am 13. Oktober 1921. Damit ist die Angliederung des Burgenlandes an Österreich ein weiteres Stück vorangekommen. In der nächsten Folge begegnet uns Karl, der in Österreich als Kaiser Karl I., in Böhmen als König Karl III. Und in Ungarn als König Karl IV. Bekannt ist. Die Episode erscheint am Freitag, den 27. August. Bis dahin, ciao.